Jetzt hier, da tauchen wir ein in die Geschichte, und zwar in die deutsch-australische Geschichte. Da gibt es ein spannendes Kapitel, bekanntlich den Ersten Weltkrieg. Es werden ja immer noch viele Jahrestage begangen derzeit in Deutschland, aber natürlich auch hier vermehrt in Australien. Und jetzt spreche ich mit einer Frau, die sich mit dem Thema genauer auseinandergesetzt hat. Das ist Dr. Christine Winter, die mir über Telefon zugeschaltet ist. Hallo.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Es geht um den Ersten Weltkrieg, und zwar um ein ganz spezifisches Kapitel, und zwar Papua-Neuguinea. Sie sind Co-Autor eines Buches, das heißt War Trophies or Curious, The War Museum Collection in the Melbourne Museum 1915 till 1920. Ein Buch rausgekommen, und ich habe auch einige Artikel drüber gelesen. Ich fand das ein ganz spannendes Thema, weil es ja gerade um diesen Konflikt geht zwischen Deutschland und Australien, den es ja im Ersten Weltkrieg gab. Da würde mich zunächst erstmal interessieren, wie sind Sie denn als Person an das Thema gekommen, sich damit auseinanderzusetzen?
Das ist die Forschung meines Lebens. Ich habe schon, als ich in Hamburg an der Universität beschäftigt war, das Auge auf den Pazifik gehabt, kam dann zu geschichtlicher Forschung und Archivarbeit nach Australien über Missionsgeschichte und habe seitdem in meiner Forschung deutsch sprechendes Europa, Australien und den Pazifik verbunden.
Und das drückt sich jetzt wieder aus in diesem neuen Buch. Da geht es also um Kriegsschätze oder wie man das sagen könnte, Sammlerstücke aus dem Ersten Weltkrieg, die mitgebracht wurden, die verschifft wurden von australischen Diggers, die vor Ort stationiert waren in Papua-Neuguinea. Aber für unsere Hörer, die nicht so ganz in der Materie stecken, können Sie uns noch mal kurz den Hintergrund erklären, was die Deutschen dort überhaupt zu suchen hatten und wie es zu dem Konflikt vor Ort mit Australien kam?
Ja, die Deutschen waren ja Nachbarn zu Australien. Australien hatte als External Territory Papua seit 1906, aber Deutschland hat sehr zum Leidwesen Australiens Neuguinea als Kolonie Ende der 1880er Jahre erworben. Und seitdem war Australien so mit einem Auge nach dem Norden gerichtet. Ne? Der Feind im Norden war deutsch. Und hat schon 1912 mit Neuseeland Absprechen gehabt, wenn ein Krieg kommt, wie man denn im Pazifik umzugehen hat. 1914 hat dann Briten, England, Australien, Neuseeland gebeten, die deutsche Flotte im Pazifik lahmzulegen, nämlich die Radiostationen zu besetzen. Und eine war in Neuguinea. Und da sind die Australier hin. Und da haben dann 1500 Freiwillige, junge Männer meistens, 660 Deutsche besiegt. Und diese 660 Deutsche, die waren ja gar nicht alle Soldaten, sondern es waren Plantagenbesitzer, ältere Männer, Frauen, Babys. Also die Australier sind da wirklich mit einer großen Übermacht rein und haben im Prinzip innerhalb von 2 Wochen einen Waffenstillstandsabschluss mit den Deutschen vor Ort getätigt.
Wie ist man da miteinander umgegangen? Also es gab einen Waffenstillstand, und wie wurden die Deutschen dann behandelt? Denn hier im Programm haben wir schon öfters darüber berichtet, wie es den Deutschen hier auf dem Festland ging in Australien. Wie war das vor Ort in dieser ehemalig deutschen Kolonie?
Es ist völlig anders als auf dem Festland. Und zwar hat Holmes, der die australische Truppe geleitet hat, einen sehr positiven Waffenstillstandsabkommen mit Haber, dem deutschen Kommandeur, getroffen, dass die Deutschen auf ihren Stellen bleiben dürfen. Es wird ein Neutralitätseid gegeben, und wer den Neutralitätseid leistet, der darf so weiterleben wie vorher auch. Von daher war die Zeit der Deutschen, kam erst zu einem Ende, als der Krieg vorbei war, eine richtige Friedensabhandlung, ein Friedensabkommen in Versailles getroffen worden ist. Und da konnte dann Australien 1921 das Mandat übernehmen des Völkerbundes und hat dann angefangen, Deutsche auszuweisen. 1914 bis 1921 ist alles für die Deutschen ziemlich so geblieben, wie es auch war.
Die Gesamtzahl der Kolonie waren nur etwas über 600 Deutsche.
Ja.
Also eine kleine Zahl, aber es war doch ein galanter Diplomatismus, der da stattgefunden hat in dieser
unheimlich
grausamen Zeit, die sich ja in Europa ganz anders abgespielt hat.
Nun waren natürlich hier junge Männer Soldaten, Australier, die wollten also ein bisschen Abenteuer haben. Ne? Wie man im Burenkrieg das auch hatte, das hat man sich so versprochen. Und auf einmal war gar nichts mehr. Friedensschluss und Langeweile. Ne? Viel zu viele Leute da für die Aufgaben, die zu übernehmen waren. Und diese gelangweilten Soldaten fingen dann an, Souvenire für ihre Verlobte oder Papa und Mama einzupacken. Also die Mauserpistolen sind dann gleich verschwunden und die deutschen Fahnen, da sind Tischtücher verschwunden, ein Boot wurde requiriert, kleines Motorboot, und als es zurückgegeben worden ist, da fehlte der Motor. Die australische Truppe hatte also so lange Finger. Und diese Sachen, die gesammelt worden sind, waren nicht nur deutsche Kriegstrophäen, sondern auch eingeborene Kuriositäten, neuguineanische Kunstwerke und Ritualobjekte. Und die wurden dann in Australien rübergeschickt zu den Heimatorten und wurden dort ausgestellt, oft im Schaufenster, so im besten Schaufenster des Ortes. Renmark oder Fairfield bei Sydney, wo dann vor dem Krieg der große Kürbis gezeigt wurde, spektakulär. Da waren dann auf einmal Speere und deutsche Munition. Und das waren die ersten Kriegsdenkmäler in Australien oder Kriegsgedenkstätten. Mhm. Und ihr Tenor war Gewinn, koloniale Erwerbung, Hoffnung, Erfolg für Australien und natürlich Niederlage für Deutschland.
Und das war alles eine spontane Initiative der Soldaten. Also das kam nicht von oben, dass da eine Order kam, die sagt, schickt uns mal so viel ihr könnt, wir müssen die Bevölkerung bei der Stange halten oder so.
Überhaupt nicht, sondern das kam wirklich von den Soldaten, von den Einzelnen heimgeschickt. Und es wurde dann auch von den Anwerbern ausgeliehen, Speere und Baskets, um da auf ihren Anwerbungstischen zu sagen, seht, so spannend wird der Krieg.
Nun spielt ja noch ein ganz bisschen Imperialismus da, glaube ich, eine Rolle, wenn ich das so höre, oder? Was hatten die Leute für einen Eindruck, was da für Menschen wohnen?
Das wurde so ein bisschen als exotisch dargestellt. Ein bisschen so Todeskult, Speere, die Kunsthandwerke, so Töpferei und Gewobenes war auch da. Aber die ganze Aufmerksamkeit der Presse ging natürlich auf Krieg, ne? Und vielleicht auch Kannibalismus. Was dann passiert ist, ist, dass ein paar Jahre später, nämlich gegen Ende des Krieges, Australien ein War Memorial, ein War Museum errichten wollte. Als der Krieg noch ging, da wollte London alle Trophäen kontrollieren und hat auch gesagt, wenn ihr irgendwas mitnehmt von einem Schlachtfeld, dann wird das nach London gebracht und wird nach dem Krieg verteilt.
Ja? Mhm, ja.
Und deswegen hat Australien gewartet, so richtig Kriegstrophäen zu sammeln, bis es klar war, dass der Krieg bald vorbei ist und wir können es alles heimschicken und müssen sie nach London bringen. Und da kam dann ein Brief auch an Neuguinea, das ist ja auch ein Kriegsschauplatz, und könnte man bitte War Trophies schicken für das neue Museum.
In London wäre das dann gewesen oder in Australien?
Nee, das Australische.
Okay.
Weil man da ja dann London sozusagen die kalte Schulter gegeben hat. Und es wurde dann ein Trelor, ja, ein australisches Unternehmen. Der Krieg war fast beendet und da kann man London ignorieren. Zu diesem Zeitpunkt war natürlich Neuguinea leergefegt von allen deutschen Mementos oder Gegenständen. Das haben ja die Soldaten schon längst mitgenommen.
Ja.
1500. Und deswegen hat der Administrator beschlossen, dass er gezielt Gegenstände aus ganz Neuguinea sammelt, die sozusagen diese neue Kolonie repräsentieren, und dass er versucht, da die besten und ausgefallensten Gegenstände zu schicken, wie Pottery, also Tongefäße vom Markham River, die ja ganz zerbrechlich sind, diese wunderbaren Masken und geschnitzten Holzobjekte vom Sepik, ja, und hat dann so Schachteln über Schachteln und Kisten über Kisten nach Melbourne geschickt, das ja damals die Hauptstadt war. Und die wurden eingelagert im Melbourne Museum, bis ein War Memorial dann auch gegründet wird. Und als das War Memorial dann in Canberra gegründet wurde, da sagte der Direktor, ja nö, das wollen wir nicht. Das ist ja gar nicht Krieg, das ist ja eingeborenen Zeug und das kann in Melbourne bleiben.
Und da ist es dann auch geblieben.
Und da haben dann die Kuratoren Ron Vandewall und Barry Craig die Gegenstände im Keller gefunden. Und haben die Geschichte, dass das nicht nur Gegenstände sind, sondern eine Kollektion mit einer Absicht zusammengestellt. Von vielen waren ja die Etiketten oder die Beschriftung runtergefallen. Man musste dann in Detektivarbeit herausfinden, wo das gesammelt wurde, wer es hergestellt hat und von wem es gesammelt wurde, welcher sozusagen Australier. Und Barry und Ron haben sozusagen auf der Biografie der Objekte gearbeitet. Und ich bin die, die in die Archive gegangen ist und die ganzen Papiere und die Dokumentation in dieser Hinsicht hergestellt hat.
Wie viel Zeit ist da vergangen? Weil es ist ja meistens so, dass wenn sowas verstaubt, dass da ja Jahrzehnte wirklich irgendwo unbeachtet liegt.
Ron und Barry haben daran 10 Jahre gearbeitet und zum Teil ist Barrys Doktorarbeit auch über das Thema gegangen. Und ich war nur 1,5 Jahre an dem Projekt beschäftigt, weil Barry Craig hat dann Gelder von der Gordon Darling Foundation angefragt und bekommen und hat mich dann in das Projekt mit reingebracht.
Papua-Guinea ist ja natürlich schwierig, in so einem Land die Geschichte zu dokumentieren. Deswegen kann ich mir nur so ungefähr vorstellen, wie wichtig dieser Fund sein muss für die Menschen vor Ort. Wie sieht das aus? Wie ist das dort angekommen? Und wie ist inzwischen die Zusammenarbeit zwischen den australischen Behörden und den Leuten vor Ort in Papua-Neuguinea?
Ah, die Zusammenarbeit ist gut und eng. Unser Buch wurde in die Welt gehoben, sozusagen, vom High Commissioner. Sir Charles Lapani. Und Sir Charles Lapani sagte, dass diese Gegenstände, diese Sammlung unheimlich wichtig ist für das Selbstbewusstsein Papua-Neuguineas, für die Pflege und Achtung von Tradition und Kultur und für die lange Verbindung und fortwährende Verbindung zwischen Australien und Papua-Neuguinea.
Und kann man sich das heute noch anschauen? Also ich als Laie, der jetzt hier irgendwo in Australien sitzt, im Internet oder in Ausstellungen oder natürlich in dem Buch?
Man kann sich das im Buch anschauen. Eine große Ausstellung wurde im Melbourne Museum nicht gemacht, aber das sind so 20 Hauptgegenstände in einer Kleinausstellung. Aber wir haben jetzt vor und arbeiten daran, in Adelaide am South Australian Museum eine Ausstellung zu machen. Und zwar ist das nicht die War Memorial offizielle Kollektion, sondern das sind private Geschenke, die die Soldaten aus Südaustralien ihrem eigenen Heimatmuseum gemacht haben. Das ist also eine Schwesterkollektion.
Also da gibt es bestimmt noch viele andere, kann ich mir vorstellen, wenn ich das jetzt so höre, dass man einfach mal tief graben muss und wahrscheinlich noch auf mehr Schätze stößt. Christine Winter haben wir da gehört zum spannenden Thema. War Trophies or Curious, the War Museum Collection in the Melbourne Museum, 1915 to 1920. Vielen Dank zu Ihrer Person noch. Haben Sie weitere Pläne in der Richtung zu forschen? Haben Sie schon ein nächstes Projekt?
Oh ja, ich bin im Moment mitten in einem Projekt. Flinders University unterstützt mich großzügig mit einer Forschungsprofessur. Im Moment erforsche ich die Geschichte der mischtrassigen deutschen Familien, die nach dem Ende des deutschen Kolonialreichs im Pazifik geblieben sind.
Spannendes Thema und ich hoffe, dass wir dazu wieder mit Ihnen sprechen.
Dankeschön.